Fußball Insight, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, Tag zusammen zu einer neuen Folge Fußball Insight, der Podcast, der näher dran ist an den Ruhrgebietsclubs als Yves Eigenrauch damals an Ronaldo im UEFA Cup. Andi Ernst freut sich jetzt schon, der ist dabei. Ich habe auf jeden Fall den ersten Verein schon gedroppt, über den wir heute sprechen werden, nämlich den FC Schalke 04. Und wir werden natürlich auch über Borussia Dortmund sprechen. Ist doch logisch, bei so einem Riesenerfolg, den die Mannschaft eingefahren hat. Und deswegen ist nicht nur der verzweifelte Schalke-Reporter Andi Ernst am Start, sondern der ebenso verzweifelte Funke-Sportchef hier in Essen, Sebastian Wessling.
Ja, hallo. Verzweifelt meinst du, ob deine Anmoderation?
Richtig, okay, richtig. Ja. Beide schon in sich zusammengebrochen, immer wieder schön. Also diejenigen, die nur den Podcast hören, schaut euch das Video an. Das ist ganz großes schauspielerisches Talent von den beiden.
Ja, wir sind, das hat nichts mit schauspielerischem Talent zu tun. Das ist echte, gefühlte, pure Verzweiflung.
Ja,
echte Gefühle.
Ein bisschen Bewunderung vielleicht noch, wie du es jedes Mal schaffst, uns wieder immer wieder
zu überraschen, oder?
Aber vielleicht noch für die Jüngeren erklären, wer dieser Ronaldo eigentlich ist.
Der hat nämlich nichts zu tun. Der jetzt dick ist. Also der richtige Ronaldo.
Ronaldo Phenomeno auch genannt.
Ja. Nazario de Lima, glaube ich, war dann sein voller Name, ja. Auf jeden Fall damals bei Inter Mailand gespielt. Yves Eigenrauch hat ihn abgekocht und war dann plötzlich Nationalspieler.
Ohne Spiel.
Richtig, aber immerhin, die Älteren erinnern sich. Ja, ich bin Timo Düngen, bring die beiden zum Verzweifeln und habe jetzt heute die große Aufgabe, dass wir irgendwie unter 2 Stunden bleiben, weil wenn ihr beiden da seid, wird immer sehr, sehr lange gesprochen.
Ja, wir reden halt komplett über Champions League heute, dementsprechend
wird
das ja kein Problem werden.
Genau. Ja, Sebastian, nochmal, Dortmund steht unter den 4 besten Mannschaften in Europa.
Aber nicht unter den 4 besten der Bundesliga.
Richtig, das ist natürlich so ein Punkt, den wir natürlich auch besprechen werden. Aber jetzt erstmal freuen wir uns vielleicht so ein bisschen. Aber hättest du das gedacht, also zum Beispiel nach dem ersten Auftritt in der Champions League in dieser Saison in Paris?
Nein. Gut. Aber wer hätte es denn gedacht? Also ich
die größten Optimisten vielleicht.
Ja, sollen wir mal ein paar Kommentare
aussehen? Es wurde mir heute schon der ein oder andere Kommentar vorgeschrieben, aber ich unter anderem mal geschrieben habe, ein deutsches Finale in Wembley sei ja wohl der letzte Hirngespinst. Jetzt müssen wir abwarten. Es ist ja immer noch ein Halbfinale zu spielen und auch keine so leichten Gegner, die deutschen Mannschaften da haben, aber auf einmal ist es zumindest kein Hirngespinst mehr, sondern tatsächlich eine reale Möglichkeit. Und nee, habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht mit gerechnet, aber ich glaube auch in Dortmund hat da jetzt über weite Teile der Saison keiner so ernsthaft mit gerechnet, dass das passieren könnte.
Ein Thema, was ja bei Dortmund immer vorherrscht, über das wir auch sehr, sehr häufig gesprochen haben, ist ja immer die Mentalität, die Einstellung. Und in dem Spiel und auch generell in der Champions League mal dieses erste Spiel in Paris ausgenommen, da zeigt Dortmund das ja. Also jetzt gegen Atletico wirklich, du kriegst ja wirklich den Arschtritt mit diesem 2:2. Also normalerweise hättest du auch gedacht, da bricht die Mannschaft jetzt komplett auseinander. Und dann aber zack, plötzlich fängt sie sich nochmal. Natürlich angepeitscht vom Publikum, darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber da hat die Mannschaft schon gezeigt, dass sie Eier hat.
Ja, durchaus. Also auch das Hinspiel war ja schon so. Die wurden ja wirklich eine halbe Stunde komplett auseinandergefiedelt. Stand 2-0, dann hat auch Madrid ein bisschen das Fußballspiel eingestellt, aber dann hat auch Dortmund eine gute Reaktion gezeigt. Hat er schon im Hinspiel fast sogar ausgeglichen auf 2-2, hat Julian Brandt nur die Latte getroffen. Und von daher, also da kann man der Mannschaft nichts vorwerfen. Da muss ich aber auch fairerweise sagen, da kann man der Mannschaft jetzt eigentlich schon über weite Teile der Saison wenig vorwerfen, dass sie nicht immer alles versucht, so zumindest. Also wir haben in dieser Saison an vielen Stellen kein Mentalitätsproblem gehabt, sondern tatsächlich ein Qualitätsproblem. Dass einfach Dinge nicht gestimmt haben in der Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, auf individueller und auch auf kollektiver Ebene. Jetzt hat einfach alles gepasst in diesem Spiel. Weil ich als alter Meckerkopf natürlich auch hinzufügen muss, also man sieht ja einfach, wie eng die Dinge beieinander liegen. Ne? Nach 4 Minuten rennt Morata komplett alleine aufs Tor zu, wenn er den reinmacht. Keine Ahnung.
Sabitzer eine Minute vorher das 1-0 macht.
Vorher Sabitzer, dann hat hinterher nochmal Correa eine Riesen.
Ja. Also
es ist ja einfach immer sehr, sehr eng. Und vielleicht ist das auch einfach ein Teil der Erklärung, dass du sagst, in diesen Champions-League-Spielen, wo einfach haben die meisten Ausschläge dann gerade bei Dortmund nach oben gezeigt. Und deswegen hat das jetzt läuft das in der Champions-League erstaunlich gut. Aber über die lange Strecke in der Bundesliga, wo halt die Konstanz gefragt ist, da fehlt die halt immer mal wieder, ne? Und dann lässt du halt die Punkte immer mal wieder liegen, die du eigentlich bräuchtest. Das kriegen sie in der Champions League ganz, also deutlich besser hin. als in der Bundesliga. Aber da sind sie ja nicht die einzige deutsche Mannschaft auch.
Das ist sicherlich richtig. Ein Problem, was die Bayern ja auch durchaus haben. Auch ja ins Halbfinale eingezogen. Aber bevor wir genau auf diese Diskrepanz noch zu sprechen kommen, die es halt zwischen Champions League und Bundesliga gibt, ich würde gerne noch so ein bisschen die Euphoriewelle weiterreiten. Jetzt ist Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Was traust du den Dortmundern dazu?
Das ist ja immer das Problem bei dieser Mannschaft. Irgendwie alles und nichts. Also das... die hatten ja schon in der Gruppenphase gegen Paris gespielt und haben das, das erste Spiel war jetzt kein gutes, das zweite Spiel war ein ziemlich gutes. In der Summe sind sie als Gruppenerster weitergekommen vor Paris. Also wenn man sich nur das anguckt, müsste man sagen, Dortmund ist Favorit. Wäre natürlich ein bisschen albern.
Bisschen sehr leicht gemacht, ja.
Also ich traue ihnen da viel zu, wenn sie das bestätigen können, was sie jetzt gezeigt haben. Ich behaupte aber auch, Paris ist noch eine andere Nummer als Atletico. Also es war schon, obwohl ich schon auch vor dem Spiel gegen Atletico eher pessimistisch war, muss man jetzt sagen, war schon einer der leichteren Gegner oder glaube ich schon auch glaube ich, beide jeweils voneinander gesagt, ja, yeah, cool, wir haben den leichtesten Gegner, so ungefähr. Also
sowohl im Achtelfinale hat
ein Dortmund den genau leichten, schon nicht.
Genau, ja, also der Stärke, war schon ja. Auch, also der, die Auslosung war jetzt nicht ungünstig.
Aber wenn du vorher die Todesgruppe überstanden hast, als Tabellenerster, das
ja, muss man auch, ja dann auch sagen. Ja, auch der Todesgruppe hat sich so ein bisschen relativiert im Verlauf dieser Gruppe, also wo Newcastle jetzt gerade auch in England steht.
Das stimmt.
Aber trotzdem, natürlich, die Leistung muss man komplett anerkennen, sollte man auch.
Aber ich glaube, also
ich traue ihnen viel zu, aber auf der anderen Seite hast du halt auch, da läuft dann nicht Morata aufs Tor zu, sondern da läuft Kylian Mbappé zu. Der läuft doppelt so schnell und wird auch doppelt so oft aufs Tor zu laufen. Dann muss auf der einen Seite, muss dann eben der arme Julian Riasson sich mit Mbappé auseinandersetzen. Auf der anderen Seite Ian Madsen, der das Verteidigen auch nicht erfunden hat, mit Ousmane Dembélé. Also,
ja gut, dass die Leute haben, die kicken sportlich können. Also,
ja, das hätte ich halt auch schon gesagt, dass die Offensive von Paris jetzt nicht so wirklich zur Dortmunder Defensive passt.
Ja, und das, genau, du hast ja auch einen Mats Hummels, der jetzt natürlich über alle Maßen gelobt wird, vollkommen zu Recht, aber jetzt auch nicht der Schnellste auf dem Planeten ist. Und da wird man natürlich auch versuchen, bei Paris den hin und wieder mal in ein Laufduell mit Mbappé zu kriegen. Also da wird auf jeden Fall Schwerstarbeit vonnöten sein über zwei Spiele bei Borussia Dortmund, aber ist das möglich. Die stehen jetzt auch nicht ganz zufällig im Halbfinale, auch wenn der Weg dahin kein ganz komplizierter war. Aber sie stehen da und jetzt ist die Euphorie da, jetzt ist auch das Selbstvertrauen ja auch wieder da. Das war ja auch ein Problem über die Saison hinweg, dass die Mannschaft irgendwann selbst sich gefragt hat, was können wir eigentlich? Und jetzt muss man sagen, also zumindest genug, um im Champions League Halbfinale zu stehen. Und deswegen, ja, ist vieles drin, aber es wird auch eine ganz schön harte Nummer.
Wie jetzt für die Bayern natürlich auch. Ich meine, Real Madrid
ist die noch härtere Nummer.
Ist die noch härtere Nummer, weil Real einfach Real ist. Die sind halt einfach jedes Jahr da. Das ist wirklich der Wahnsinn. Trotzdem hoffen wir natürlich alle auf so ein deutsches Finale. Ich meine, das trieft ja auch schon wieder vor Fußballromantik. Ne? Ja, 2013, Wembley. Ausgerechnet Wembley. Für wie wahrscheinlich haltet ihr beide das? Also klar, beides möglich, aber das Finale kann auch genauso gut Madrid gegen Paris heißen und keiner wäre überrascht.
Genau, deswegen bist du bei 50-50 und so würde ich es auch sagen, aber immerhin 50-50. Wenn Bayern jetzt gegen Manchester City gespielt hätte oder Dortmund oder so, dann hätte ich gesagt eher so 5-95. Also gegen die beiden Gegner, das kann wirklich funktionieren. Kann auch nicht funktionieren, aber es ist echt nicht unrealistisch.
Kurzer Exkurs dann direkt zum deutschen Fußball. Also ich meine, heute spielt dann Leverkusen noch gegen West Ham, zieht mutmaßlich auch ins Halbfinale ein. Es wurde viel immer gemeckert über den deutschen Fußball, so im internationalen Vergleich. Ist der deutsche Fußball jetzt wieder wer, wenn wir jetzt dann drei Halbfinalisten haben, oder ist das wirklich so eine absolute Momentaufnahme und hat eigentlich keine wirkliche Aussagekraft?
Das sind ja sehr oft solche Momentaufnahmen. Die haben wir ja schon in dieser Saison mehrfach gehabt. Erst waren alle weitergekommen aus der Gruppenphase, haben gesagt, boah, der deutsche Fußball, richtig geil. Eine Runde später waren sie fast alle raus. Da haben wir gesagt, okay, der deutsche Fußball am Boden und die Bayern werden dieses Jahr auch nichts reißen. Jetzt sagen wir wieder, okay, deutscher Fußball, olé. Ja. Und natürlich liegt die Wahrheit immer, wenn wir jetzt ein Schweinchen hätten, würde ich zahlen, die Wahrheit liegt natürlich immer irgendwo dazwischen. Der deutsche Fußball ist nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird. Er ist aber auch nicht so gut, wie man jetzt meinen könnte. Und ich glaube, dass das große Problem ist dann halt auch so ein bisschen die Breite. Ne? Den Bayern traust du es ja immer zu, ins Finale zu stoßen. Dortmund kratzt auch immer mal wieder dran, zumindest in der Champions League ein bisschen weiterzukommen. Und danach hast du da meistens lange nichts. Jetzt hast du mal Bayer Leverkusen, die richtig gut sind. Ich habe heute den Satz von Marvin Ducksch gehört, der ja mit Bremen das aus nächster Nähe ansehen durfte, die Meisterfeier am Sonntag, der gesagt hat, das ist aktuell die beste Mannschaft Europas. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber die sind richtig gut. Also die drei hast du, aber ansonsten halt auch wenig. Ne? Also wann stand zuletzt mal ein deutscher Club überhaupt zum Beispiel nur im Finale der Europa League? Gut, Frankfurt hat das geschafft. Das waren so Solitärerscheinungen. Aber wenn du sagen würdest, die Bundesliga ist so richtig gut und ist auch richtig ausgeglichen, dann würdest du ja eigentlich erwarten, dass gerade so die Europa League und die Conference League müssten ja dann eigentlich die deutschen Wettbewerbe sein. Die Realität ist andersrum. Da sind die Spanier und die Engländer meistens sehr viel stärker. Also so dieser Mittelbau, der scheint mir in Deutschland viel schwächer. Du hast aber ein, zwei Teams oben, die es immer wieder schaffen können, die dann halt auch vieles kaschieren, was eben dem Rest nicht so gelingt. Das sind die Bayern, das sind ab und an die Dortmunder und jetzt mal so eine Mannschaft wie Leverkusen, die sich vielleicht mal über ein paar Jahre da festsetzen kann, weil die alles dafür mitbringen.
RB Leipzig spielt international auch nicht so schlecht. Auch, ja.
Aber sind dieses Jahr, gut, die haben halt das Pech gehabt gegen Madrid und da
und
auch
den gezeigt, da gespielt zu haben.
Ja. Und da ja auch gezeigt in zwei sehr engen Spielen. Die hätten ja auch weiterkommen können.
Richtig.
Und das wäre angesichts der Spielverläufe kein bisschen verwunderlich gewesen. Ja. Also zeigt ja, wie eng alles auch in dieser Champions League beieinander liegt. Jetzt auf einmal reden wir über Real Madrid als möglichen Finalisten.
Ja.
Also was mich halt schon so ein bisschen freut, ist, dass dieser Begriff, den Bernd Leno ja mal ins Gespräch hat, der die Bundesliga ist,
Farmers League,
dass der dann doch so ein bisschen widerlegt ist und dass auch in England die Spieler begreifen sollten, dass kein englischer Verein im Halbfinale der Champions League ist, die ja wirklich auch in England eine besondere Bedeutung noch hat,
ja.
Aber dafür zwei Bundesliga-Vereine. Ne? Also dieser Begriff Farmers League ist schon ein bisschen widerlegt und selbst, dass die Weltstars Lewandowski, Haaland die Bundesliga verlassen haben, es kommen halt immer wieder neue nach, ne? Und das ist, glaube ich, nicht so verkehrt.
Absolut. Dann lass uns wieder zurück zu Borussia Dortmund kommen. Dieser Erfolg jetzt, dieser Einzug ins Halbfinale. Edin Terzic, im Laufe der Saison wurde er oft auch kritisiert.
So, zu Recht,
und genau, zu Recht. So, jetzt, wie sehr stärkt dieser Erfolg seinen Rücken? Also, der ist doch jetzt eigentlich unkündbar, also wenn das überhaupt mal im Gespräch war.
Jein. Also natürlich stärkt ihn das total und natürlich macht das was mit dem Status eines Trainers, wenn er als erst vierter Trainer der Vereinsgeschichte den Club in ein Halbfinale einer Champions League geführt hat. Oder sogar Dritter? Vierter? Nee, ich glaube Vierter. Auf jeden Fall, so oft war Dortmund auf jeden Fall noch nicht im Halbfinale der Champions League und das ist natürlich, kann er sich das an die Brust heften. Genauso wie übrigens Sebastian Kehl, der dann jetzt auch natürlich sagen kann, ja Leute, so schlecht wie immer ist der Kader jetzt vielleicht ja doch nicht. Ne?
Ja.
Entschuldigung. Also das ist das eine. Also steht er so jetzt besser da, als er vorher da steht. Aber andererseits ist natürlich immer noch in der Abwägung auch Bundesliga, Platz 5. Wie sieht eigentlich unsere Weiterentwicklung insgesamt aus? Haben wir diese Weiterentwicklung? Waren das jetzt Ausreißer nach oben? Oder können wir das bestätigen? Und wenn das jetzt bestätigt werden kann, dann sitzt natürlich Edin Terzic sehr fest im Sattel, wenn er jetzt auch in der Bundesliga das so verstetigt, dass sie dann am Ende mal auf Platz 4 einlaufen. Es sieht ja jetzt auch sehr gut aus, als Platz 5 sogar reicht für die Champions League, eben weil die Bayern Arsenal rausgehauen haben, weil City verloren hat gegen Real.
Weil Leverkusen hoffentlich West Ham heute noch raushaut.
Genau, Liverpool wird es vermutlich auch nicht schaffen, gegen Bergamo 1-0-3 aufzuholen. Also es spricht sehr vieles dafür, dass die Bundesliga diesen fünften Platz bekommt. Also dass Dortmund nächstes Jahr in der Champions League ist, kann man daher schon fast mit planen. Aber du musst natürlich trotzdem jetzt auch was sehen, dass das jetzt eben, du solltest jetzt nicht, gut, das Heidenheim kommt jetzt nicht mehr, aber gegen die Heidenheims dieser Liga vielleicht etwas konstanter aussehen. Und du hast natürlich jetzt am kommenden Sonntag, je nachdem in welcher Verfassung die antreten, einen ganz guten Gegner, gegen den du mal zeigen kannst, was du so kannst.
Absolut, gegen den deutschen Meister, gegen Leverkusen. Aber genau diese Ausschläge nach oben, die hast du ja nicht bei der gesamten Mannschaft nur, sondern auch bei einzelnen Spielern. Also ich fand hier zum Beispiel Schlotterbeck, der hat ja sogar innerhalb dieses Spiels gegen Atletico Ausschläge gehabt. Also teilweise haarsträubende Fehler, dann aber auch wirklich teilweise eine Zweikampfführung und Spielaufbau, wo du gesagt hast, Wahnsinn, der Mann muss bei der EM absoluter Stammspieler in der Nationalmannschaft sein. Julian Brandt hat das seit Jahren, diese Ausschläge, dass er mal ein geniales Spiel hinlegt und dann aber auch wieder wochenlang überhaupt nicht zu sehen ist. Da wäre jetzt meine Frage, eben weil die Europameisterschaft vor der Tür steht, würdest du die beiden mitnehmen als Julian Nagelsmann? Oder sagst du auch, das ist einfach nicht konstant genug?
Ja, also ich, bei Julian Brandt, der hat halt einfach das Pech, dass er auf seiner Position so viele
Spielen hat,
die einfach aktuell noch besser sind und noch konstanter sind. Also ne, du hast da einen Florian Wirtz rumlaufen, du hast einen Musiala rumlaufen, da ist auch noch ein Thomas Müller, ist auch noch in der Verlosung. Du hast so viele, die da spielen können. Auch auf den Flügeln hast du dann Sané und Gnabry und die ja beide zum Beispiel noch nicht mal nominiert waren beim letzten Mal.
Ja.
Und du hast einen Kai Havertz, also du hast so viele, die irgendwie sich im Positionsbereich von Julian Brandt tummeln, dass er halt leider dann einfach, glaube ich, durchs Raster fällt, einfach weil es so viele sehr gute sind. Bei der Abwehr kann man drüber reden. Also ich finde, Tau und Rüdiger sind gesetzt aktuell. Nach den Eindrücken, die sie zuletzt in Länderspielen zusammen gezeigt haben, das hat ja wirklich herausragend gut funktioniert zusammen. Nach den Eindrücken, die sie die ganze Saison über zeigen, an denen führt eigentlich kein Weg vorbei. Vor allem auch wegen dieser beeindruckenden Konstanz. Und dann kommt's halt. Also normalerweise würdest du sagen, dann rede ich nicht nur über Schlotterbeck, sondern auch über Hummels. Du willst doch eigentlich, wenn einer von den beiden ausfällt, willst du doch eigentlich ganz gerne zum Beispiel so einen Hummels in der Verfassung, die er aktuell hat, mit der Erfahrung, die er aktuell hat, willst du dann doch eigentlich ganz gerne auf der Bank sitzen haben als Alternative. Würde ich auch so sehen. Nun sagt Julian Nagelsmann, ja, Hummels ist keiner für die Ersatzbank. Mhm. Also da habe ich, das klingt ja dann so durch, dass er dann die Befürchtung hat, dass er Unruhe reinbringt, bin ich gar nicht so überzeugt von. Mats Hummels hat in der Hinrunde auch sehr viel in Dortmund auf der Bank gesessen.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Aber so schätzt Julian Nagelsmann das ein. Deswegen, warum sollte er das revidieren, bloß weil dieser Hummels jetzt gut spielt? Er wird ihn ja nicht in die Startaufstellung stellen. Also wenn er sagt, er ist keiner für die Bank, wird er vermutlich bei der Einschätzung bleiben. Und bei Schlotterbeck bleibt halt das Thema, und das ist, glaube ich, sein großes Problem, auch weshalb Nagelsmann jetzt ihm nicht so vertraut, dass er eben halt auch sagt, ja, nee, der hat halt immer wieder dieses Ding drin, was zu einem Gegentor führt. Ne? Und Dann kannst du halt als Innenverteidiger die geilste Spieleröffnung der Welt haben. Wenn du dafür immer mal wieder ein Gegentor verschuldest, nutzt das halt wenig. Also, und deswegen, ja, also es hieß ja immer, die Tür ist nicht zu.
Aber besonders weit offen
besonders ist weit, sie auch weit nicht. Offen ist sie auch nicht, wobei ich finde jetzt auch Schlotterbeck und Hummels in den letzten Wochen auch mit sehr viel Vehemenz gegen diese Tür rennen. Also ich persönlich würde einen von beiden mitnehmen. Es wäre dann, bei mir wäre es vermutlich Mats Hummels, wegen dem Gesamtpaket aus Erfahrung, aus dem, was er aktuell leistet und so. Ja. Mit Schlotterbeck auf der Bank würde es jetzt auch nicht so viel verkehrt machen. Aber ich bleibe skeptisch, dass es dazu kommt. Ich glaube, er hat dann eher tatsächlich lieber die anderen Jungs in der Hinterhand, wo er weiß, die freuen sich einfach nur dabei zu sein, setzen sich auf die Bank und alles ist gut.
Das ist ja auch genau das, was Julian Nagelsmann durchaus gesagt hat. Du nimmst nicht unbedingt nur die besten Spieler mit zu so einer EM, sondern auch Leute, die sich ganz ruhig auf die Bank setzen und einfach da sind, wenn sie gebraucht werden und ansonsten auch für keine negative Stimmung sorgen. Jetzt haben wir über das positive Spiel gesprochen. Wir haben ein bisschen Werbung betrieben für Dortmunder Innenverteidiger in der Nationalmannschaft. Edin Terzic hat auch ein bisschen den Rücken gestärkt bekommen. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, die ich schon angekündigt habe. Champions League und Bundesliga. Warum diese Diskrepanz? Warum kriegen die Dortmunder das nicht konstant so hin auf dem Platz? Ich meine, du wirst jetzt sagen, ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich Trainer bei Borussia Dortmund und nicht Edin Terzic, aber
boah. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wäre er auch lieber Sportchef der Watz.
Wer weiß.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Teil der Antwort liegt in dem, was wir schon gerade gesagt haben. Wir haben jetzt all die Spiele aufgezählt, die jetzt gerade wahnsinnig gut waren in diesem Spiel.
Sabitzer haben wir noch vergessen.
Sabitzer,
Riesenspiel. Sabitzer, genau. Ja. Sabitzer würde ich tatsächlich gerne noch kurz nochmal einen Schlenker zu machen, weil der hat, ich finde schon, war jetzt nicht das erste Spiel, sondern die Wochen davor schon eigentlich immer mehr aufsteigende Form gezeigt. Und jetzt halt zeigt halt genau das, was man sich von ihm versprochen hat. Das ist schon wirklich außergewöhnlich gut gewesen. Nicht nur wegen der Tore, sondern auch, was er nach hinten gemacht hat. Und also einfach seit paar Wochen, vielleicht sogar seit ein, zwei Monaten, sieht man, dass der wirklich das Dortmunder Spiel lenkt an ganz vielen Stellen. Der einfach auch teilweise die einfachen Pässe spielt, die Bälle weiterverteilt, der Verbindungsmann ist, Defensive, Offensive, also Hut ab.
Ich muss ja sagen, es waren viele Dortmunder gut in diesem Spiel, aber Sabitzer war schon mal noch eine Stufe über allen anderen. Absolut. Deswegen
auch ist wenn es die wichtig, UEFA das anders gesehen
wichtig,
hat.
Wichtig, den nochmal anzusprechen.
Ja, das UEFA sieht die Dinge manchmal etwas drollig dann. Ich glaube, Julian Brandt hat auch relativ schnell gesagt, er muss den
genau.
Einfach erreichen. Also, ja. Aber um darauf zurückzukommen, also ich glaube, da steckt ein Teil der Antwort drin, weil diese Fluktuation hast du ja eben bei den einzelnen Spielern ganz viel. Und ich glaube, das liegt zum Teil einfach daran, dass der Dortmunder Fußball immer noch, wir benutzen ja oft dieses Wort Heldenfußball, und das ist immer noch so ein bisschen so, das ist ja auch das, was Edin Terzic vorgeworfen wurde, dass vieles im Dortmunder Spiel zu sehr daran hängt, dass die Unterschiedsspieler auch immer wirklich den Unterschied machen, dass ein Füllkrug das Tor verlässlich trifft, dass eben, also, dass ein Jadon Sancho ein Dribbling gelingt, also vieles irgendwie darauf ausgerichtet, dass der Einzelne, also, dass die individuelle Qualität zum Tragen kommt und dadurch besser ist als beim Gegner. Nun würde man sagen, gut, das sollte in der Bundesliga eigentlich dann verlässlicher klappen als in der Champions League.
Ja.
Aber das Problem ist, sowas ist halt nicht komplett verlässlich, ne? Es haben halt Spieler mal einen Durchhänger. Und, dann triffst du auf Mannschaften, die eben genau den Fußball andersrum denken, wo wirklich das Kollektiv ich will nicht sagen über allem steht, also zum Beispiel Leverkusen kriegt ja eine sehr gute Mischung hin aus wirklich abgestimmtem Kollektiv und den Einzelnen glänzen lassen, aber du siehst immer in jeder Sekunde den total klaren Plan, ne? Also so spielen wir, da hat derjenige dann zu stehen, also es ist total abgestimmt, wer wann wo steht, jeder weiß, wo der andere den Pass hinspielt, du kannst 5 Spieler austauschen, macht ja Leverkusen zum Beispiel oft genug und es funktioniert genauso, mit der gleichen Selbstverständlichkeit. Stuttgart ist ein ähnliches Beispiel, ne? Aber auch so eine Mannschaft wie Heidenheim, wo einfach genau jeder Einzelne genau weiß, was der andere macht und dann minimierst du diese Schwankungen stärker, finde ich, weil du dann einfach, es hat jeder Einzelne ein Korsett, an dem er sich festhalten kann. Und so, du wirst dann irgendwie, gibt es so ein gewisses Niveau, unter das du dann selten herunterfällst, weil irgendwie jeder weiß, was der andere tut und so. Und du nicht davon abhängig bist, dass der Einzelne irgendwie so eine Geistesblitzidee hat. Das ist ja bei Bayern auch so ein bisschen so in den letzten Wochen oft gewesen, dass sie einfach dann darauf hoffen, dass Musiala oder Sané oder Kane schon regeln. Und so diese abgestimmte, übereinstimmende Idee du nicht so oft gesehen hast. Und das ist für mich ein ganz großer Grund, warum halt immer wieder dann diese Leistungen sind, wo du sagst, das ist doch eigentlich nicht zu erklären. Und ich denke, doch, es ist eben zu erklären, weil du, was die einzelnen Fußballer betrifft, natürlich richtig gut bist, aber dieses Gesamtkonstrukt nicht so stabil, nicht so gut ist, weil diesen abgestimmten Plan man noch nicht immer sieht. Man sieht jetzt immer mehr, finde ich auch, jetzt, je länger die Spiele sehen, was so die gemeinsame Idee ist. Aber da ist auf jeden Fall ein großes Defizit. Und das in der Champions League hat halt immer mal wieder gut geklappt, weil da waren die Spieler halt am Maximum. Natürlich hat das auch was damit zu tun, wie gehe ich in so ein Spiel rein. Natürlich gehe ich so, können die erzählen, was sie wollen. Aber natürlich, wenn die Champions League-Hymne ertönt, sind die anders da, als wenn die jetzt auswärts in Heidenheim antreten. Also das ist doch immer so. Ist doch bei jedem.
Klar.
Ist ja auch kennen wir doch auch aus unserem eigenen Leben auch. Wenn du jetzt weißt, du hast irgendwie eine besondere Sendung mit einem besonderen Gast, gehst du anders da rein, als wenn du in deine 350. Morgensendung gehst. Auch wenn du natürlich den Anspruch hast, du machst es immer gut, aber es ist einfach...
Ist ja nur menschlich, ja.
So. Und das, ich glaube, all das fließt dann einfach zusammen und führt dazu, dass du ja in der Bundesliga halt da stehst, wo du stehst. Und man muss natürlich ergänzen, du hast aktuell auch einfach Mannschaften in der Bundesliga, die es brutal gut machen. Wie gesagt, die Debatte hat ja Marvin Ducksch auch gemacht, ist Leverkusen die beste Mannschaft Europas. Also Stuttgart spielt eine unfassbar außergewöhnliche Saison. Die Bayern sind zwar weit weg von Leverkusen, aber spielen immer noch eine Saison. Da wären sie, glaube ich, in 7 der letzten 10 Jahre immer noch Spitzenreiter mit diesem Punkteschnitt. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Also die Zahlen mögen nicht ganz stimmen, aber so ungefähr stimmen sie. Ne? Also so schlecht ist die Konkurrenz halt gerade auch nicht. All das kommt zusammen und führt dazu, dass du in der Bundesliga halt etwas hinterherhechelst, aber in der Champions League lustigerweise voll da bist.
Aber trotzdem habe ich das Gefühl, wenn du das so beschreibst, dass die Mannschaft so einen gewissen Leitfaden haben muss, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dann landen wir natürlich wieder beim Trainer relativ schnell. Allerdings landen wir dann ja bei diversen Trainern in den letzten Jahren. Also Edin Terzic ist ja jetzt nicht der Erste, der das eigentlich versucht hat und trotzdem all das nicht hingekriegt hat. Auch mit wechselndem Personal bei den Spielern. Also da hast du noch mehr diesen Heldenfußball, klar, weil du nach Haaland vorne hattest und Bellingham. Mhm. Die natürlich nochmal für ganz besondere Momente da waren.
Ja, da bist du bei so einem Grundthema, glaube ich, dass, wenn du dir die Trainer der letzten Jahre anguckst, die waren ja auch wirklich alle sehr verschieden, ne? Das kommt ja dann hinzu. Hatten verschiedene Ideen vom Fußball. Also du hast einen Jürgen Klopp ist gegangen, dann kam Thomas Tuchel, der tatsächlich, da hat es sehr gut funktioniert, dass er den Fußball, der da war, einfach sozusagen angepasst, erweitert hat um seine Ballbesitzidee. Das war hervorragend gut, eine richtig gute Weiterentwicklung. Dann hast du aber schon so einen Trainer, der ist recht Ballbesitz fokussiert. Dann ist der weg. Und dann kommt Peter Bosch, der sagt, Pressing, 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 Pressing. Und dabei fällt halt ein bisschen Ballbesitz vom Laster, so ungefähr. Also ganz anderer. Dann kommt Peter Stöger als Interimslösung, der halt einfach Peter Stöger ist. Aber und der erstmal sicher stehen und vorne Mai wird schon irgendwie klappen. Dann kommt als nächstes Lucien Favre, der wieder der totale Ballbesitz Fanatiker ist und aber auch sehr vorsichtig, sehr geduldig, überhaupt nichts mit schnell nach vorne, sondern das genaue Gegenteil. Und dann wieder den Terzic, der doch eher dann es rasanter haben will und wo Ballbesitz jetzt nicht so wichtig ist, sondern schnell, zügig zum Tor. Also sehr unterschiedliche Trainer mit, aber in dem Kader, dann, also, was halt dann am Ende heißt, du hast immer wieder unterschiedliche Ideen, die kommen und du hast nie auch so, das ist, glaube ich, der große Vorwurf, den man Dortmund insgesamt machen muss, dass du nach Jürgen Klopp, aber Jürgen Klopp hat es astrein funktioniert, da waren Kader und Trainer optimal aufeinander abgestimmt. Mhm. Und das fehlt seitdem so ein bisschen. Also jetzt, wir meckern jetzt auf sehr hohem Niveau.
Absolut.
Muss man sagen, ne? Also Halbfinale Champions League.
Ja.
Aber eben auch Bundesliga. Und das ist so ein bisschen das, was sich so durch die Jahre zieht, dass du jetzt immer Trainer hattest, die alle sehr gut waren. Und du hattest auch immer sehr gute Spieler, aber es war nie so richtig 100% aufeinander abgestimmt, dass du gesagt hast, wir holen genau den Spieler, weil genau das unser Trainer ist, oder wir holen genau den Trainer, weil genau das unsere Philosophie ist und genau die Mannschaft dieser Philosophie entspricht. Sebastian Kehl hat jetzt auch noch mal ein bisschen was umjustiert, macht Dinge ein bisschen anders als Michael Zorc. Also all das, all diese Gemengelage führt halt dazu, finde ich, dass es halt nicht so hundertprozentig abgestimmt ist. Also das ist jetzt, ist natürlich gemein, Leverkusen jetzt immer als Gegenbeispiel zu nehmen, weil die auch eine absolute Freak-Saison spielen. Also da passt ja wirklich alles und da gelingt ja auch wirklich alles. Aber da hast du halt sehr klar gesehen, die Idee, die sie haben, die Lücken, die sie im Kader identifiziert haben, wo der Trainer gesagt hat, das sind die Spieler, auf die ich setze. Und dann haben sie ihn im Granit Xhaka dahin gepflanzt. Das ist genau der Spieler, den er braucht. Ja. Grimaldo war genau der Spieler, den er braucht. Auch Boniface, obwohl er lange gefehlt hat, genau der Stürmer, den dieser Trainer für seinen Fußball braucht und der in dieses System perfekt noch passte. So. Da sieht man einfach eine Mannschaft, die sehr gut zusammengestellt ist. Bei Stuttgart sieht man es auch sehr gut, dass da einfach Einzelteile sehr gut aufeinander abgestimmt sind und der passende Trainer dazu. Wobei, und man hat im Vorjahr mit Materazzo gesehen, wie es halt ist, wenn es nicht so gut passt. Ja. Ne? Also, und deswegen, das ist für mich dann auch eine Erklärung, warum du diese Schwankungen über all die Jahre einfach hast, weil du nie ganz konsequent gesagt hast, so, das ist meine Idee, nach der richte ich alles aus, nach der richte ich Spieler aus, nach der richte ich Trainer aus. Und wenn dann irgendwie ein talentierter deutscher Nationalspieler daherkommt, der nicht da reinpasst, ja, dann lasse ich ihn halt, weil bringt ja nichts. Aber du erliegst dann doch der Versuchung, dass du so einen holst, weil er halt einfach gut ist. So.
Ja. Tauschen ein paar Namen aus und wir sind beim FC Schalke 04. Viele Trainer, keine Spielidee. Nur ein paar Namen austauschen. Der Wechsel ist
noch sehr viel schneller.
Ein paar Ligen austauschen, dann auch noch Vorstandsebene und Sportdirektorenebene und wir haben die Probleme des FC Schalke.
Genau, nur
Dortmund
tauscht die alle 3 Jahre aus und Schalke alle 3 Monate.
Minuten.
Ich wollte Minuten sagen.
Ja.
Aber ja, also, aber das ist so ein bisschen, das ist natürlich auf hohem Niveau. Es kommen natürlich auch noch andere Dinge hinzu. Also die Probleme haben sich auch leicht gewandelt. Finde ich, also ich habe ja gerade gesagt, Mentalitätsthema gibt es eigentlich in diesem Jahr, finde ich, aus meiner Sicht nicht so wirklich, sondern es gab dann eher Qualitätsthemen. Und das ist ein Unterschied zu vorher und das ja, da hat ja zum Beispiel Sebastian Kehl richtige Schlüsse gezogen und richtige Spieler implementiert. Zum Beispiel so ein Julian Riasson, wo du sagst, wenn der eins garantiert niemals haben wird, ist das ein Mentalitätsproblem und so ein paar andere auch. Ne? Das hat er ja richtig gemacht und dadurch ist aber dann vielleicht auch, sind auch 2, 3, 4, 5% Qualität weggebrochen auf der anderen Seite. So, dass so ein Rafael Guerrero fehlt und dafür ein Rami Benzebaini hat es dann auf einmal. Ne? Also ist natürlich auch sau anspruchsvoll, das immer so hinzukriegen, dass es genau passt. Aber das in sehr vielen Worten von mir, der Versuch einer Erklärung, warum in Dortmund einfach so diese Konstanz über Jahre hinweg nicht aufkommen will.
Also geht's auch wieder an die Kaderplanung, logischerweise. Wenn du sagst, da muss man vielleicht auch mal wirklich dann so nach den einzelnen Vorstellungen die Mannschaft, den Kader aufstellen. Jetzt wird man Geld zur Verfügung haben, mutmaßlich, weil du hast auch schon gesagt, Platz 5 wird höchstwahrscheinlich reichen, um wieder in die Champions League zu kommen. Jetzt hast du ja durch diesen Halbfinaleinzug ordentlich Geld eingenommen.
Dortmund hat jetzt über 100 Millionen eingenommen in der Champions
League
dieses Jahr, oder wird 100 Millionen eingenommen haben. Das ist ja noch nicht geflossen, das Geld, aber...
Jetzt hast du halt dann wahrscheinlich ein bisschen Geld zur Verfügung. Jetzt hast du aber auch noch 2 Spieler zum Beispiel im Kader, die du halten könntest, weil sie nur ausgeliehen sind. Marzen würde ich sagen, kaufen. Sancho würde ich sagen, für den Preis, nö.
Weiß gar nicht, ob ich da so mitgehe.
Ja, deswegen stelle ich das zur Diskussion. Das ist ja das Schöne daran.
Das ist nett. Ja, also bei Sancho weiß man ja noch gar nicht so genau, was der Preis dann wäre. Also anders als bei Marzen gibt's da ja keine Klausel.
Aber United wird ihn nicht verschenken.
United wird ihn nicht verschenken, richtig. Und ich gebe dir insofern recht, dass man jetzt noch nicht die grandiose, noch nicht den Jadon Sancho sieht, den man schon mal in Dortmund gesehen hat. Ich finde, man sieht so ein bisschen eine Entwicklung dahin. Ich finde, er wird sicherer, aber die Frage ist, dass er hat noch nicht nachgewiesen, dass er dieser Sancho wieder werden kann und dann wäre es mir auch zu viel Geld. Ich bin bei Ian Madsen inzwischen auch deutlich skeptischer, ehrlicherweise. Ich finde, der hat einen richtig guten Start hingelegt, hat dann aber auch immer wieder gezeigt, dass er halt auch genau das, was man vorher, weshalb man mit Rafael Guerrero ja auch nie 100% zufrieden war.
Stimmt, ja.
Nach vorne alles toll, aber das Verteidigen, ja, Ne, also das... Und dann ist auch am Ende die 30 Millionen, die da gehandelt werden, sind auch ein bisschen viel für einen Linksverteidiger. Ist auch
relativ jung.
Ja, ist richtig, aber ändert sich so ein Spieler nochmal so grundsätzlich? Also, keine Ahnung, also wenn man sagt, der hilft, also man kann das machen, ich würde auch sagen, ich würde das eher machen, als ich Jadon Sancho machen würde, aber ich persönlich bin nicht so überzeugt davon, dass ich sage, 30 Millionen für den wäre jetzt ein richtig gutes Invest. Mhm. Ja, du auch dann wirklich sehr viel Geld wieder bindest. Und du hast ja auch noch die eine oder andere Baustelle im Kader. wo du auch ran musst. Deswegen, ja. Also du hast ja natürlich jetzt viel Geld, du kannst es vielleicht machen, aber es blockiert dir dann viel anderes. Also
okay. Ein
erheblicher Teil deines Transferbudgets halt auch wieder weg.
Dann in welche Baustelle willst du das Geld stecken?
Ich finde, das Allerwichtigste ist ein spielstarker Sechser. Also, ich habe ja jetzt Sabitzer gelobt sehr, aber Sabitzer ist ja auch so ein bisschen weiter vorne eigentlich, ist eher ein Achter. Und für mich das Allerwichtigste wäre, wenn du einen auf der Sechs hättest, der defensiv denkt, aber gleichzeitig richtig gut einen Pass nach vorne spielen kann. Emre Can stößt immer mal wieder an Grenzen, finde ich. Der hat es jetzt gegen Atletico sehr gut gemacht, weil er sich auf das besonnen hat, was er kann. Und das ist vor allem halt dagegen halten, laufen, kämpfen, grätschen und dann den Ball abliefern. Und das wäre für mich das größte Upgrade im Kader und das ist auch die wichtigste Position für mich. Also da jemand zu haben, du musst natürlich die Frage im Mittelsturm lösen, wie geht's da weiter? Also kommt Sebastian Allaire nochmal ran oder nicht? Reicht uns das, was Niklas Füllkrug uns bietet, fürs allerhöchste Niveau? Bleiben bei mir weiterhin Fragezeichen, aber du hast auf dieser Position schon Geld ohne Ende verbrannt und die Außenpositionen sind dann aber natürlich auch die nächste Stelle, wo dann Fragezeichen auftauchen. Kann natürlich sein, dass Daniel Mahlen den Verein verlässt im Sommer. Da gibt es ja durchaus zahlungskräftige Interessenten. Dann musst du da natürlich etwas machen. Die defensiven Außenbahnen sind natürlich auch ein Thema, wo auf jeden Fall was passieren muss. Aber ich bin halt zögerlich, so viel Geld da zu investieren. Andererseits ist auch immer leicht gesagt, find einen, der billiger ist und genauso gut. Aber da kann ja dann Sven Mislintat, wenn er tatsächlich jetzt mal endlich irgendwann seinen Vertrag unterschreibt oder beziehungsweise wenn die Gesamtpaketlösung dann jetzt demnächst mal verkündet werden kann, wird ja diesen Monat vermutlich passieren und jetzt liegen die Dinge ja vielleicht etwas klarer nach den letzten Wochen, dann ja, kann man ja einfach mal das auf den Pflichtenzettel schreiben. Find uns einen günstigen, jungen, richtig guten Außenverteidiger. Sucht ja auch kein anderer.
Nee, jetzt hast du mir aber auf jeden Fall zwei Vorlagen geliefert, um zu
Anliegen
zu kommen. Viel Geld war nicht dabei, aber Kaderplanung und wann wird der Vertrag endlich unterschrieben? Also wie sieht es beim Kaderplaner aus,
Schalke? Kein neuer Stand, also Klassenerhalt, dann Unterschrift.
Ja gut, aber Klassenerhalt, wir haben im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, Sebastian hat schon Witze gemacht. Ja, ihr Schalker, sagt doch jetzt, Klassenerhalt ist sicher, aber... Ja, doch, also ich glaube weiterhin, dass Schalke also durchaus planen kann.
Ich habe so formuliert in der Texten, so langsam,
aber ja.
Sicher. Und das passiert ja auch schon im Hintergrund. Ja. Also da wird, glaube ich, in dem Moment, in dem rein rechnerisch, wie es so schön heißt, nichts mehr anbrennen kann. Da werden sehr viele Personalien innerhalb der ersten Woche danach verkündet, die jetzt so im stillen Kämmerlein vorbereitet werden. Karel Geratz hat es ja auch schon zusammengefasst. Er hat gesagt, irgendwie, wenn jetzt die sportliche Leitung, die aktuell ja aus Marc Wilmots besteht, wenn die jetzt nicht schon tätig wäre, dann hätten die jetzt auch irgendwas falsch gemacht. Ja,
so, ne? Job verfehlt.
So, genau. Und dementsprechend wird da ein bisschen was verkündet. Ob das dann so gut oder so schlecht ist, müssen wir dann abwarten, was dann verkündet wird. Aber was das Thema Klassenerhalt angeht, die Leistungen zuletzt waren okay. Das Restprogramm ist auch so, dass, also ich würde sagen, ich habe immer gesagt, 38, 39 Punkte müssten reichen. Das heißt, ein Sieg fehlt noch und in Elversberg, in Osnabrück, zu Hause gegen Rostock, dann in Fürth, die in der Rückrunde keine Bäume ausgerissen haben. Ja. Also 4 der 5 Gegner sind aktuell so also schlagbar,
dass letzter Schalke, harter Brocken Düsseldorf.
Genau, dass Schalke diese 3 Punkte doch einfahren sollte.
Ja, absolut.
Die noch fehlen.
Aber man muss natürlich schon sehen, also das hat sich ja jetzt in den letzten Wochen auch mehrfach, daher ja mein Sport, mehrfach total geändert. Also nach dem Sieg gegen St. Pauli, da fing, ich überspitze wieder ein bisschen, aber da wurde schon wieder geguckt, wie groß
ist der Platz 3, wie groß ist der Abstand, ja.
Ja, und dann, ja. Es gab ja diesen einen Moment, als Schalke eine Woche später 2-0 gegen Paderborn zu Hause führte und in der Live-Tabelle, glaube ich, noch 9 Punkte hinter dem dritten Platz war und alle dann anfingen zu träumen, ja, aber es ist doch Schalke.
Ja, und dann kommen halt wieder 1-2 Niederlagen. Das kann ja jetzt am Wochenende auch passieren. Du verlierst gegen Elversberg und Lautern gewinnt ein Spiel, ist ja nicht ausgeschlossen und
ja, was der Vorteil, der jetzt dann... Also,
das ist so eng beieinander.
Aber dafür sind mittlerweile sehr, sehr viele Mannschaften.
Genau, wollte ich auch sagen, der Vorteil ist, Schalke ist immerhin aktuell 12. und nicht 15. So. Das heißt, da müssen jetzt schon so ein paar Mannschaften Schalke erstmal wieder überholen. Und der vergangene Spieltag, in dem Schalke ausnahmsweise mal Ausrutscher sämtlicher Konkurrenten ausgenutzt hat, hat alle schon sehr viel nach vorne gebracht. Und Restprogramm ist bei einigen Vereinen wirklich echt hart im Gegensatz zum Schalker Restprogramm.
Und ich fand auch, dieser Sieg gegen Nürnberg hat ja durchaus so ein bisschen was gezeigt. Also zumindest wollte die Mannschaft das. nach außen hin senden. Also die, du hast diese Körpersprache also, gehabt. Ne? Du, ja. du hast natürlich auch
den Einsatz senden auf den Platz gehabt. Inszenieren dann.
Ja, genau, das wäre nämlich die Frage, wie viel schauspielerisches Können steckte da drin? Also wirklich dieses komplett viel. Gemeinsame Jubeln und jeder Einzelne bei jeder Grätsche sich selber abklatschen und dann noch zu dem rennen und okay, also du sagst,
es ist doch alles,
sah schön
es ist
aus.
Doch, es ist doch so, wie so oft im Profifußball, nach einer Woche in der, der mannschaftlichen Geschlossenheit erheblich gezweifelt wurde, auch von uns, und wir hatten sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Quellen dafür, dass die Mannschaft sich dann zusammenrauft. A, dass der Trainer natürlich versucht, die Mannschaft zu kitzeln, ja. mit eben diesen Schlagzeilen, dass die Mannschaft sich zusammenrauft und wenn es dann funktioniert, sich dann dahinstellt und sagt, ne, wir sind uns doch einig und wenn wir über uns lesen müssen, die Kabine ist gespalten, dann tut das weh, weil es stimmt auch gar nicht und so. Das ist doch Profifußball-Folklore nach meiner Sicht. Und ich bleibe selbstverständlich bei der Berichterstattung. Ja. Zumal sich das, was wir geschrieben haben und was wir vor einer Woche hier auch besprochen haben an dieser Stelle, sicher wirklich nicht beißt mit dem, was dann auf dem Rasen abgelaufen ist. Also ich habe in jedem Text ja auch geschrieben, die verstehen sich nicht. Und ich habe ja nicht geschrieben, dass sie deshalb auch schlecht spielen und absteigen wollen. Der Gegenteil ist ja der Fall. Das sind ja alles Profis. Und wenn, also Ron Schallenberg, mit dem haben wir gesprochen während der Woche, der hat auch gesagt, einen Abstieg mit Schalke will keiner in seiner Vita stehen haben. Was nicht nur quasi was Ideelles ist, sondern natürlich auch was Materielles. Denn wenn einer mit Schalke in die dritte Liga absteigt, hat er keinen Vertrag mehr und kriegt sicherlich nicht einen üppigen Vertrag, den er jetzt auf Schalke hat. Ne? Das steckt natürlich dahinter. Einige haben wirklich ein Herz für Schalke. Wenn du siehst, wie Simon Terodde, der zwar erst 5 Tore erzielt hat,
ja.
aber wie der ab der 80. Minute nochmal auftritt, um in der eigenen Hälfte da sich in alles reinzuschmeißen und so. Also dem kann man schon abnehmen, dass ihm auch daran gelegen ist, dass Schalke 04 nicht absteigt. Und das ist eben dieser kleinste gemeinsame Nenner, der diese zerstrittene, in sich zerstrittene Mannschaft dann doch zusammenschweißt, dass sie dann eben nicht absteigen wollen. Und im Sommer wird sich das eh alles in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Ja. Die Mannschaft wird nach der Sommerpause ganz, ganz, ganz anders aussehen.
Kommen wir gleich zu.
Genau. Und ja, vielleicht das noch zum Schluss, wenn die Mannschaft sich so wunderbar einig wäre, dann wäre Schalke nicht Tabellenzwölfter und wir würden noch über Abstiegskampf reden.
Aber man muss ja nur mal die Gegenprobe machen, ne? Also jetzt dann, wir haben ja auch unfassbar viele Reaktionen bekommen und haben, ja, was wollt ihr denn? Seht doch mal, wie toll die zusammen jubeln, so zerstritten können ja gar nicht sein. Ja, gebt mir doch mal ein weiteres Spiel aus den vorangegangenen 28. Wo das der Fall war, ne? Also, du hast ja, das ist ja, jetzt haben sie einmal zusammen gejubelt, jetzt haben sie einmal ein vernünftiges Spiel gemacht, dann ist ja dadurch nicht alles negiert, was vorher war. Das ist ja der große Quatsch daran. Und Kenan Karaman hat es ja sogar gesagt. Er stand ja in der Mixzone und hat gesagt, mir war das total wichtig. Nach allem, was da stand, habe ich jetzt alle gerufen und sinngemäß dafür gesorgt, dass wir da außen jubeln, um halt ein Zeichen zu setzen, dass wir so geschlossen sind. Also, da steckt das ja schon drin. Also, das ist, wie gesagt, wir haben ja ganz viele Diskussionen mit Schalkern jetzt im Club und außerhalb des Clubs geführt nach diesem Spiel.
Ja.
Und da ist einfach bleibe ich dabei. Also, jetzt ein Spiel ist ein etwas dünner Gegenbeleg. Gegen all das, was vorher war, was sich im Tabellenplatz abspiegelt, was sich im Geschehen auf dem Rasen abspiegelt, was sich in den ganzen Geschehnissen drumherum abspiegelt. Es wird ja im Monatstakt irgendein Spieler suspendiert auf Schalke. Also allein das zeigt ja schon, dass da einiges am Gären ist. Also.
Aber auch das ist halt Schalke, ne? Das ist so, du feierst einen wunderschönen Samstagabend, gewinnst gegen Nürnberg, es sind so viele Ehemalige da, weil ehemaligen Treffen, ne? Dann steht da Norbert Nigbo auf dem Platz und so, ne? Dann gewinnst du zwei, auch noch Fanfreundschaft
es
und
passt
alles,
halt
passt
viel,
alles.
Ja.
So, und dann ist 22.20 Uhr, Spiel ist zu Ende und dann ist erstmal Klack, ist doch super alles.
Ja.
Also, so, Mannschaft hält da zusammen, was habt ihr denn eigentlich alle? Nee. So einfach ist es nicht.
Ich glaube, auch dafür ist dann diese Qualität einfach in dieser Schalker Mannschaft und die Spieler sind halt auch erfahren, dass sie eben genau wissen, okay, wir wollen nicht absteigen und wir können das dann auch einmal kurz abrufen, um eben genau dieses Minimalziel dann zu erreichen. Eine Anekdote, Ivo Grilic hat mir das mal erzählt, als er in der Duisburger Aufstiegsmannschaft gespielt hat. Er hat gesagt, wir haben uns alle gehasst. Er konnte keinen einzigen seiner Mitspieler leiden, so ungefähr, aber er sagt, wir wollten unbedingt aufsteigen und dann haben wir uns jedes Spiel zusammengerauft und danach konnten die wieder bleiben, wo sie wollen. Aber das kann halt funktionieren. Wenn du halt genug Qualität hast und genug Erfahrung, dann kann es eben funktionieren.
Ganz genau. Es gab ja nach diesem 0-3 in Magdeburg, auch das ist ja wirklich so eine Gegenprobe, von der Sebastian gesprochen hat. Also die Zeit reicht jetzt nicht, um all die Demütigungen der Saison aufzuzählen, die sicherlich nicht möglich gewesen wären, wenn diese Mannschaft intakt wäre. Nach diesem 0-3 in Magdeburg gab es ja diese XXL-Sitzung. Da sind sowas von die Fetzen geflogen. Also wenn eine Mannschaft sich immer super verstanden hätte, dann wären da nicht so die Fetzen geflogen mit so deutlichen Wörtern, wie sie dann geflogen sind zwischen einzelnen Personen.
Und ich bleibe auch bei Sebastian. Also mich würde das jetzt auch nicht wundern, wenn Schalke jetzt in Elversberg morgen es wieder vergeigen würde.
Finde ich übrigens schön, wenn wir darüber gesprochen, als wir gerade darüber den Vergleich Champions League und auswärts Heidenheim gesprochen haben, fand ich dann ganz nett. Da wollte ich eigentlich eingreifen und sagen, da wird er schön in Elversberg jetzt morgen.
Absolut. Trotzdem, wir halten fest, Klassenerhalt, Schalke, wir tüten den jetzt einfach mal ein. Also wir tüten den jetzt ein. So, dann hast du aber auch
schon nächste Woche interessant euren Worten lauschen.
Ja, es wird ja auf jeden Fall einen dicken Umbruch
geben. Also unsere Wörter sind etwas vertrauenswürdiger als deine Kommentare.
Gucken wir mal.
Oh. Umbruch wird es geben.
Mann, ja,
bei der Mannschaft ganz, ganz, ganz viel. Muss es den dann auch auf der Trainerposition wieder geben?
Muss nicht zwingend. Also ich finde immer noch Karl Regatz echt ein guter Trainer. Ich habe das ja schon mal hier thematisiert. Ich finde, er ist ein guter Trainer. Man kann ruhig die Frage stellen, ist er der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Denn man darf nicht vergessen, er hat erst sein zweites Jahr als Cheftrainer. Er ist in einer völlig neuen Fußballkultur, hat in seinem Leben nur in Belgien gespielt und gearbeitet, auch als Co-Trainer. Er ist nicht bei Saint-Gilloise, wo er Cheftrainer war, einer Mannschaft mit einem kleinen Stadion, mit einem Zuschauerschnitt von 6.000, sondern er ist beim großen FC Schalke 04. Er hat es nicht mit einer jungen Mannschaft zu tun, die er noch entwickeln kann. Sondern
also er hat es nicht mit einem Europa-League-Viertelfinalisten
zu tun,
sondern mit einem Tabellenzwölften in der zweiten Liga, böse gesagt.
Als junger Cheftrainer macht man dann eben noch den ein oder anderen Fehler. Ne? Ja. Man kann immer darüber diskutieren, also haben wir ja gemacht, ist es richtig, Drexler rauszuschmeißen oder nicht, mal fernab von der Entscheidung. Ja. Macht man das zu diesem Zeitpunkt, wenn es eigentlich gerade gut läuft. So, ne, das war jetzt halt ein Fehler, der Schalke komplett zurück in die Schlagzeilen geholt hat. So als Beispiel, ne? Und da macht er schon den einen oder anderen Fehler. Er hat es halt nicht geschafft, diese Kabine zu einen, wofür er nur bedingt was kann, weil er diesen Mannschaft nicht zusammengestellt hat. Aber er legt sich, hat sich dann immer wieder angelegt mit einer nicht ganz unbedeutenden Gruppe in dieser Kabine. Und deswegen kann man schon sagen, die aktuelle Saison, da ist auch so ein bisschen er dafür verantwortlich, dass es noch nicht in die Richtung geht. Nicht nur, natürlich nicht. Und im Sommer, natürlich kann man sagen, er hat auch seine Idee von Fußball, die er in Saint-Gilloise hat spielen lassen, die er mit diesem Kader nicht spielen lassen kann. Dann sind wir auch wieder bei so einem kleinen Vergleich, ne? Wie ich das gerade schon angesprochen habe. Du holst dann Karel Gerards, der eine völlig eigene Idee von Fußball hat, der die aber null umsetzen kann mit den Leuten, die er zur Verfügung stehen hat. Kann man auch ein Fragezeichen jetzt. Jetzt könntest du im Sommer natürlich Spieler holen, die zu Karel Gerards passen. Das kann natürlich funktionieren. Und dann gibt es immer die Frage, was passiert jetzt in den verbleibenden 5 Spielen? Ne? Gewinnt Karel Gerards mit Schalke 5 von 5, dann gehst du natürlich mit dem Rückenwind in die neue Saison. Ja. Andersrum,
wenn der Schalke, 14., 15., weißt du, wie es am 13., Ende.
14., 15., dann stehst du möglicherweise vor diesem David-Wagner-Lame-Duck-Problem. Ne? Der ging auch irgendwie so auf dem Zahnfleisch in die Sommerpause, war so ein bisschen angeschossen. Schalke hat gesagt, wir halten jetzt aber fest, Kontinuität ist wichtig.
Genau, 2 Spieltage.
Verliert die ersten beiden Spiele, fliegt raus. Neue Trainer hat halt ein Problem, weil er die gesamte Vorbereitung nicht hatte, weil er eine andere Idee hat. Da haben wir gerade drüber gesprochen, muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber in dem konkreten Fall bei Karel Gerards spielt dann auch was anderes eine Rolle, ne? Sondern es geht ja um den FC Brügge, der interessiert ist. Und das wird ja von keinem Schalker dementiert. Also ich habe bisher keinen Schalker getroffen, der gesagt hat, Brügge, bleib weg, Karel Gerards ist unser Cheftrainer und bleibt unser Cheftrainer. Das wäre ja ganz einfach, das zu machen. Er hat noch einen Vertrag, der bis 2025 gilt. Und es wäre ein leichtes für Marc Wilmots zu sagen, der bleibt, egal was passiert. Und genau das passiert nicht, ja, weil Karel Gerards ein persönliches, also das FC Brügge ist ein Heimatverein. FC Brügge spielt Jahr für Jahr um den Titel mit in Belgien, spielt eigentlich Jahr für Jahr im europäischen Wettbewerb. Seine Familie, die ihm sehr, sehr wichtig ist, er hat 5 Kinder, die wohnt quasi einen Steinwurf vom Stadion dort weg. Und es gibt also sowohl beruflichen Anreiz als auch einen familiären Anreiz, dorthin zu wechseln. Allerdings würde ich jetzt nicht ausschließen, dass Karel Gerards trotzdem bleibt. Ne? Also Brügge ist gerade sehr erfolgreich unter einem Interimstrainer. Kann also sein, dass der dann noch ein Angebot kriegt. Vor einem Jahr wurde Karel Gerards nicht genommen in Brügge, das hat er nicht vergessen. Ne? Also er ist auch so ein klitzekleines bisschen nachtragend, ist er schon, das ist so ein bisschen sein Charakterzug. Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich würde im Moment eher sagen, es gibt im Sommer auf der Trainerposition dann doch nochmal einen Wechsel.
Und in der Mannschaft würde ja dieser Mannschaftskreis, den du angesprochen hast, mit dem er ja durchaus aneckt, also vor allen Dingen mit den erfahrenen Spielern, da wird sich ja vieles von selbst regulieren
genau, das
können.
Das ist
ne?
ja auch eine Chance.
Also, ne? Richtig, genau. Ja. Also wenn wir durchgehen, Aue, ja, ein Vertrag läuft aus. Latza, Brunner, Kaminski, Terodde laufen alle Verträge aus.
Kaminski hat noch ein Jahr. Der Vertrag hat sich ja verlängert. Aber,
durch die Einsätze,
aber du hast natürlich recht, ne, wenn du bei diesen Erfahrenen bist, ne, Ralf Herrmann hat noch ein Jahr Vertrag, aber ist zweiter Torwart, spielt sportlich eigentlich keine Rolle mehr.
Drexler hat auch noch
Vertrag. Drexler hat jetzt halt noch einen Vertrag, da muss man ein Fragezeichen, wie es weitergeht. Ne, Terodde hat halt diese Jahr-für-Jahr-Variante, dass am Ende einer Saison sich Verein und Spieler zusammensetzen, wie es weitergeht, ob noch ein Jahr Profi, ob eine andere Rolle im Verein, das muss man mal gucken. Wie es dann bei Simon Terodde weitergeht, ja, Uwe Jan Latza läuft halt aus, da hast du völlig recht. Und das muss halt nicht schlecht sein, wenn sich so viel verändert. Da bilden sich dann neue Hierarchien und da bildet sich was Neues heraus und das ist halt gar nicht so verkehrt.
Interessanterweise war es doch jetzt so, also es werden ja viele Spieler gehandelt im Moment, die dann kommen sollen oder nicht. Oft ist ja so, zumindest ist mal sowas dran, die stehen ja dann meistens schon auf irgendeiner Liste, wie konkret ist das, muss man sehen. Und bei vielen war ja schon auch unsere Reaktion, oh, könnten 3-5-2 ganz gut reinpassen, ne?
Also ja, ganz genau.
Und das ist ja der Gerrards-Fußball dann.
Ja, mit dem Gerrards in Saint-Gilloise so erfolgreich war. Dazu gibt es ja noch so, weißt du, Wedraogo, ob der bleibt oder also bleibt auch eher nicht. Ne?
Gut, aber ich sag mal so, wenn du nicht verkaufen
würdest, soll gehen,
natürlich Geld.
Baumgartel soll gehen, dann hast du natürlich die ausgeliehenen, Soppi hat keine Kaufoption. Ob du die Kaufoption für Chulinov und Kabadai ziehst, würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen hintersetzen.
Kabadai würde ich drüber nachdenken bei den anderen beiden, würde ich direkt den Haken wieder drin.
Also gerade wenn Wedraogo geht, wäre es ja schön, so einen kleinen, schnellen Dribbler noch irgendwie bei dem Kader zu haben.
Ja, ganz genau, absolut. Und da wird sich ganz, ganz viel tun und tun müssen. Gerade auch, was Ben Manga wirklich übernimmt, was für Ideen da passieren. Die Scouts von Ben Manga haben bereits übernommen. Also das wird eine sehr spannende Sommerpause, in der Schalke auch wegen der Europameisterschaft sicherlich nicht so im Fokus der Schlagzeilen stehen. Wir können also eher in Ruhe dann arbeiten, sage ich jetzt. Und dann stehen wir trotzdem jede Woche hier und reden nicht über die Europameisterschaft, sondern
wahrscheinlich
über
Schalke.
Wie ist das eigentlich, wenn diese Scouts jetzt Berichte schicken? Gehen die dann an Marc Wilmots und CC immer schon an Ben Manga?
Ja, genau.
Manga
also
Manga@dcc.
Internet.
Sich auffällt.
Also aktuell ist Marc Wilmots dafür in der Tat zuständig. Aber wenn das alles Leute sind, die mit Ben Manga seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten. Und wenn Ben Manga immer mal wieder gesehen wird im Stadion, dann kann man sich schon sicher sein, dass der zumindest nicht uninformiert ist. Da alle voneinander wissen, wie sie arbeiten und alle ihre Listen immer ausgetauscht haben. Also da wird schon.
Aber trotzdem hört und liest man den Schlag Marc Wilmots ja durchaus raus, weil die Namen, die gehandelt werden, also zum Beispiel zwei auf der Liste, Verlinden, Balikwisha, wo man wirklich den Namen nochmal sich wirklich angucken muss, spielen jetzt beide in Belgien. Ehrlich gesagt musste ich da mir nochmal ein bisschen was angucken, was die überhaupt so können, weil der belgische Fußball jetzt nicht ganz oben auf meiner persönlichen Liste ist. Also der eine wäre für einen Flügel, der andere offensives Mittelfeld. Und was auffällt, die würden Ablöse kosten.
Genau, deswegen muss man da erstmal abwarten, wie eng das da wirklich ist. Der Transfer, der am weitesten ist, ist natürlich Doncor.
Der ablösefrei wäre, solider Spieler.
Der ist schnell. Ist halt ein 3-5-2-Spieler. Wir haben ja einen Braunschweig-Kollegen und die haben auch gesagt, das ist jetzt keiner, der hat zwar mal Viererkette gespielt, aber das sollte er besser bleiben lassen auf der linken Seite. Das ist eher ein 3-5-2-Schienenspieler als Beispiel, ne? Und gerade bei Verlinden gibt es Konkurrenz aus Deutschland, aus dem anderen übrigen Ausland. Da muss man dann auch erstmal gucken. Also feststeht, aktuell liegt dann was alles noch intern, wird zwar vorbereitet, aber offiziell liegt alles noch auf Eis, bis natürlich der Klassenerhalt feststeht oder nicht. Aber ich bin mal gespannt, wer von denen dann wirklich kommt.
Ja, vor allem musst du ja auch wissen, wie viel Geld du zur Verfügung haben wirst.
Ja, da gibt's ja dann die verschiedenen Töpfe und das steht ja dann auch schon alles, gerade diese Planung für den Zweitliga-Klassenerhalt, das war ja der Finanzvorständin Christina Röhl-Hamers wichtig zu betonen, als die Jahresbilanz 2023 vorgestellt wurde, die dann als Ergebnis hatte, ein Abstieg sei ein bestandsgefährdendes Risiko. Ja. Da hat sie gesagt, leider reden wir heute nicht darüber, dass wir die Lizenz für die zweite Liga, was eine riesen Akt und eine riesen Arbeit war, dass wir die ohne Auflagen bekommen werden, also wirklich ohne sämtliche Bedenken der DFL und das steht, die Planung für die zweite Liga steht wirklich schon sehr, sehr lange. Da kommt es natürlich noch ein bisschen drauf an, auf welchem Platz Schalke am Ende einläuft. Das korrigiert die Million vielleicht nochmal 1-2 Millionen nach oben oder nach unten. Das hat ja mit der, haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, deswegen fasse ich mal kurz zusammen mit den TV-Geldern zu tun. Es gibt eine 5-Jahres-Wertung, die nicht ganz unbedeutend ist dafür und wenn Schalke 15. wird, bekommen sie selbstverständlich weniger Punkte für diese 5-Jahres-Wertung, als wenn sie jetzt alle 5 Spiele noch gewinnen und dann auf Platz 8 klettern. Das wäre dann doch besser und deswegen ist quasi dann doch jedes Spiel, also die goldene Ananas sollte Schalke nicht ausloben. Jedes Spiel ist in der Tat eine Art Millionenspiel, wenn der Klassenerhalt gelungen sein sollte.
Sebastian, ich bin dir ins Wort gefallen. Ja.
Es war exakt das, was ich sagen wollte. Also fürs Portemonnaie
würde ich jetzt auch behaupten.
Das Portemonnaie ja nicht ganz unwichtig ist,
ja.
Wo man am Ende landet. Ja. Was allerdings ehrlicherweise Fußballspielern dann immer komplett egal ist. Also so, wenn der Klassenerhalt rechnerisch geschafft ist, wirst du die nicht motivieren können mit, ey, wir nehmen 300.000 mehr für den Club ein, wenn ihr da Düsseldorf weghaut oder so. Also eher, ihr kriegt 300.000, ja. Aber auch das hat ja nicht funktioniert.
Das hat auch nicht funktioniert. Da waren es ja sogar 400.000.
Genau.
Gut, mit dem Blick auf die Uhr. Ich wollte ja unter 2 Stunden bleiben. Wir schaffen es, glaube ich, sogar unter 1 Stunde.
Du hast übrigens immer nachgehakt. Wir haben in unseren ersten
Anfang fast
alles vorweggenommen und hätten auch Ende machen können. Dann liegt diesmal an dir.
Gut, dann machen wir jetzt die Tipps ganz schnell wie Pflaster abreißen. Dortmund-Leverkusen.
1-1.
1-3.
Ich wäre auch beim 1-1 gewesen. Bleibe ich jetzt auch bei. Und dann Elversberg-Schalke.
1-3, sage ich wieder.
Oh.
0-2.
Ich bin wieder bei einem 1-1, ja. Also immerhin. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch als der Luschentipp durchgeht, ja, hier bei uns.
Immer noch.
Okay, dann bin ich in dem Fall die Lusche. Ich hoffe nur in dem Fall, aber die beiden werden da eine eigene Meinung zu haben. Ihr vielleicht auch, also her mit euren Meinungen, kennt das ja. Entweder per Mail hallo@fußball-insight.com oder über WhatsApp könnt ihr uns auch jederzeit schreiben oder Sprachnachrichten schicken. Die passende Nummer ist in den Shownotes und dann hören wir uns natürlich nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Fußball Inside. Der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.